Ihr Lieben, wir werden in diesem Jahr im Bibelprojekt die ersten beiden, also die beiden Korintherbriefe lesen. Und ich möchte euch mitnehmen in ein paar Gedanken, in die Entstehung dieser Briefe, in die Beziehung, die Paulus zu den Korinthern hatte. Man nennt das in der Theologie einleitende Fragen. Diese Fragen sollen uns helfen, dass wir diese beiden Briefe mit Gewinn lesen können, dass wir sie auch einordnen können, dass wir ein Gefühl dafür bekommen, in welche Situation hinein hat Paulus gesprochen und wie können wir sie dann für uns auch fruchtbar machen. Wenn wir mal von ganz weit außen auf die Korintherbriefe schauen, dann fällt auf, dass sie anders als die meisten anderen Paulusbriefe von der Gliederung her gestaltet sind. Sonst hat Paulus in der Regel eine zweiteilige Gliederung seiner Briefe. Er beginnt mit einem ausführlicheren Lehrteil, erklärt, was Inhalt unseres Glaubens ist, legt das Evangelium dar, um dann im zweiten Teil davon zu sprechen, was für Konsequenzen sich daraus für unser Leben ergeben. Das nennt man dann in der Regel den parenetischen Teil, den ermahnenden Teil. Da geht es um unser Leben, um die Praxis unseres Alltags. Schauen wir uns den ersten Korintherbrief an, so fällt auf, dass er zunächst einmal wirkt wie eine Ansammlung von verschiedenen Antworten auf spezielle Fragen. Paulus haben Fragen erreicht von der Gemeinde in Korinth. Paulus hat von Leuten aus der Gemeinde Korinth von Entwicklungen gehört und Paulus hat auch von Gerüchten gehört, die über die Gemeinde in Korinth kursiert sind. Und das alles hat ihn dazu veranlasst, diesen ersten Korintherbrief zu schreiben. Am Anfang dieses ersten Briefes, im ersten Kapitel, da formuliert er zum Beispiel so: Mir ist durch die Leute der Chloe zu Ohren gekommen, dass es unter euch Spaltungen gibt. Oder im fünften Kapitel dieses Briefes: Überhaupt hört man von Unzucht unter euch. Das heißt, er reagiert auf das, was er in der Gemeinde vorfindet. Der Brief ist nicht die Entwicklung seiner eigenen Theologie und Gedanken, sondern rein situativ und reaktiv. Und während er diese einzelnen Themen bearbeitet, dann macht er natürlich wichtige theologische Aussagen, er ordnet es ein in das Evangelium, um dann auch gleich die ethischen Konsequenzen zu ziehen. Für uns macht es den Brief interessant und ein bisschen schwierig zu lesen gleichermaßen, weil wir nicht den großen Gedankenbogen haben, sondern wir haben verschiedene einzelne Themen. Für uns ist es auch bereichernd dadurch, dass wir ein großes Spektrum an Themen bearbeiten können. Ihr werdet es merken, wenn wir uns auf den Weg machen durch diese zwei Briefe. Da werden wir an vielen Themen vorbeikommen, über die es gut ist, miteinander ins Gespräch zu kommen, über die es gut ist, sich mit der Sicht der Bibel zu beschäftigen und über die es gut ist, im Gebet mit Jesus zu reden. Im ersten und auch im zweiten Korintherbrief noch stärker wird deutlich, dass Paulus sich verteidigen muss, dass er als Apostel in seiner Autorität angefragt und hinterfragt ist und dass er auch als Mensch in der Kritik steht. Das führt dazu, dass im zweiten Korintherbrief wir eine ganz merkwürdige Atmosphäre vorfinden. Während in dem Kapitel 1 bis 7 der Ton des Paulus versöhnlich ist. Er spricht viel von Trost. Er ist dankbar, dass die Beziehung zu den Korinthern ausgeheilt ist. Hat er in einem Übergang, den Kapiteln 8 bis 9, ganz sachlich das Thema der Kollekte für die Gemeinde in Jerusalem entwickelt, um dann am Ende des Briefes in den Kapiteln 10 bis 13 in so eine richtige Kampfesstimmung hineinzugehen. Dieser ganze Brief, der zweite Korintherbrief, den kann man empfinden, nicht als ein Antwortschreiben, sondern als ein Versöhnungsschreiben, das übergeht in ein Kampfesschreiben. Manche Ausleger sehen aufgrund dieser unterschiedlichen Atmosphären in dem Brief ein Indiz darauf, dass wir hier mehrere Briefe zusammengeschrieben haben. Ihr werdet merken, wenn ihr meine Ausführungen weiterverfolgt, das ist keine zwingende Annahme, sondern sie lässt sich sehr gut aus der Entwicklung der Beziehung des Paulus zu dieser Gemeinde erklären. Und damals ist es auch durchaus üblich gewesen, dass man einen Brief nicht im Fluss einmal durch am Schreibtisch entworfen hat, sondern dass das mehrere Tage, manchmal Wochen auch gedauert hat, zumal es ja darum ging, auch geistliche Antworten zu geben und auch das, was man vom Herrn empfangen hat, an die Gemeinde weiterzugeben. Wer sind nun diejenigen, die Paulus das Leben so schwer machen? Wer sind die, die er im zweiten Korintherbrief Überapostel nennt, die seine Gegner sind, die von Auslegern oft Antipaulaner genannt werden. Es werden auf jeden Fall Menschen sein, Christen sein aus dem radikal judenchristlichen Spektrum. Vermutlich direkt Leute, die aus der Jerusalemer Urgemeinde stammen. Die Urgemeinde wurde ja geleitet von Jakobus, dem Bruder Jesu, also dem Herrnbruder. Und der Jakobus ist bekannt dafür, dass er brannte dafür, das Gesetz Gottes einzuhalten und treu dem Gesetz gegenüber zu leben. Und Christen seiner Gemeinde, die dieses Brennen auch im Herzen hatten, haben es sich offensichtlich zur Aufgabe gemacht, Paulus und seine Lehre zu korrigieren, indem sie in die Gemeinden gezogen sind, die Paulus gegründet hat, um dort ja, alles richtig zu stellen aus ihrer Perspektive. Ich möchte noch mal den Fokus etwas weiten, damit wir verstehen, auf welchem Hintergrund das alles geschieht. Im Judentum gibt es ganz viele verschiedene Strömungen. Im Neuen Testament werden viele genannt, die Pharisäer, Sadduzäer, Essener. Darüber hinaus gibt es aber zwei grundlegende Aspekte. Es gibt das palästinische Judentum und das hellenistische. Das palästinische, das sagt der Name schon, sie lebten um Jerusalem herum im heutigen Israel. Sie hatten einen ganz starken Bezug auf den Tempel. Am Tempel fand der Gottesdienst statt. Es war selbstverständlich, dass alle Männer dreimal im Jahr zum den Wallfahrtsfest nach Jerusalem zogen. Ihnen war die Tora heilig und wichtig. Das waren die Säulen ihres Lebens, Tempel und Tora. Und das hellenistische Judentum, das sind die Juden, die in der damaligen Diaspora gelebt haben, also verteilt im Römischen Reich. Hellenistisch heißt eigentlich griechisch, gräzisiert, griechisch beeinflusst. Und das macht schon ein wenig deutlich. Es gab eine breite Entwicklung im Judentum, die nach dem Exil eingesetzt hat, sodass das Judentum sich in der Feier seines Gottesdienstes notwendigerweise vom Tempel verabschieden und entfernen musste. Denn als Israel damals deportiert wurde nach Babylon, war der Tempel zerstört worden. Und eine der drängendsten Fragen im Exil war, wie können wir überhaupt mit Gott in Verbindung treten in einem Land, in dem Gott nicht wohnt? Und ohne den Tempel, der sein Haus ist, wer sind wir als Volk Gottes? Die Antworten, die Israel zu finden begonnen hat in dieser Zeit, waren die, dass Gott nicht nur in Israel, nicht nur am Ort des Tempels zu finden ist, sondern in der ganzen Welt zu finden ist. Es entwickelte sich im Nachgang in dieser Zeit der Synagogengottesdienst. Und dieser Synagogengottesdienst macht das Judentum dann nach der Zerstörung des Tempels im Jahre 70 nach Christus unabhängig von dem Tempelgottesdienst. Sie konnten also geistlich Gemeinschaft miteinander und mit Gott leben ohne den Tempel. Das hellenistische Judentum war nun viel stärker auf diese Synagogen hin orientiert als auf den Tempel in Jerusalem. Und das hatte unter anderem natürlich auch geografische Gründe, denn von Rom oder aus Kleinasien zu den Wallfahrtsfesten nach Jerusalem zu kommen, das war nicht jedem dreimal im Jahr möglich. Paulus übrigens stammt aus diesem hellenistischen Judentum. Er ist in Kilikien aufgewachsen, in der heutigen südlichen Türkei. Diese hellenistischen Juden-Christen dann auch, die sich zu Jesus bekehrt haben, waren also von ihrer Theologie, von ihrem Glauben wesentlich freier, was den Tempel anbelangt. Für sie war klar, Jesus ist derjenige, der den Vorhang im Tempel zerrissen hat, der Zugang zum Vater ist nun frei, während die palästinensischen Juden-Christen an der Stelle noch viel stärker dem Tempel und dem Gottesdienst des jüdischen Volkes verhaftet waren. Und so gab es dann auch innerhalb der Judenchristenheit Spannungen. Innerhalb dieser Spannung ist dann Paulus als jemand aufgefallen, so der Vorwurf, der das Gesetz beiseite gelegt hat, der einen gesetzesfreien Glauben predigt. Das ist natürlich nicht so. Paulus hat dem Gesetz einen neuen Stand gegeben. Nicht mehr der Weg hin zum Leben an sich, sondern das Gesetz hat die Aufgabe, die Menschen vorzubereiten, zu erkennen, sie brauchen einen Erlöser, sie brauchen den Messias. Und trotzdem ist das Gesetz als von Gott gegebenes Reden zu den Menschen heilig für Paulus. Aber aufgrund dieses Missverständnisses hatte Paulus nun wiederholt diese Erfahrung machen müssen, dass palästinische Juden, Christen ihm nachfolgten und also diese Gemeinden besuchten und in diesen Gemeinden das Bedürfnis hatten, die Lehre des Paulus richtig zu stellen. Das brachte ihn seit seines Dienstes immer wieder in große Konflikte. Und er beschreibt im 2. Korintherbrief auch mit ergreifenden Worten, wie die Sorge um die Gemeinde, diese Last auf seinem Herzen, ihm sehr schwer geworden ist. Es gibt ja diese Passage im 2. Korintherbrief von dem Pfahl im Fleisch. Paulus nennt das nicht näher, was dieser Pfahl im Fleisch ist. Es kann eine Krankheit irgendeiner Form gewesen sein. Manch einer sagt auch, vielleicht ist es genau diese Spannung, dieses, was Paulus nicht lösen konnte, dieses Leiden daran, wenn er Gemeinden gründen durfte, wenn der Geist Gottes da war und Menschen berührt hat und er weitergezogen ist, dass dann andere kamen und diese Früchte wieder abgegraben haben oder die Gemeinden wieder in Konflikte hineingeführt haben, in eine Verunsicherung. Im Galaterbrief finden wir das sehr schön. Da wird es deutlich, wie sehr und intensiv Paulus gerungen hat. Er beschreibt das in dem Galaterbrief so und er fragt die Leute, die Christen in Galatien, was ist eigentlich passiert? Ich habe euch Jesus Christus vor Augen gemalt und ihr gebt das so leichtfertig wieder dahin. Wenn ihr meint, Jesus plus zu leben, also Jesus plus die Gebote, Jesus plus Beschneidung, dann sage ich euch, dann müsst ihr auch alle Gebote der Tora erfüllen. Wenn ihr das tut, habt ihr Christus als euren Fürsprecher und Erlöser verloren. Dann seid ihr ganz auf das Gesetz gestellt. Das ist genau dieser Punkt, um den es Paulus an der Stelle geht, dass er immer wieder die Dinge klarstellen muss, die nach seinem segensreichen Wirken so oft vernebelt wurden. Es geht um Jesus, es geht um die Versöhnung allein, es geht um den Messias, der die Verbindung zum Vater schafft. Und das Gesetz ist für Paulus kein Heilsweg und auch keine Ergänzung zu der Erlösung in Jesus Christus. Die Gegner in Korinth werden ganz ähnlich aufgetreten sein. Wir werden beim Lesen dieser Briefe merken, zunehmend wird die Anspannung greifbar und die Unruhe auch bei Paulus. Und er ist von der ernsthaften Sorge umgetrieben, dass der Einfluss dieser sogenannten Überapostel, dieser judenchristlichen Wanderprediger, dann die Gemeinden auf einen Weg führen könnten, der sie letztlich von Jesus wegbringt. Gehen wir einen kleinen Schritt weiter und schauen wir auf den geschichtlichen Kontext. Paulus hat die Gemeinde in Korinth auf seiner zweiten Missionsreise gegründet. Die Apostelgeschichte 18 berichtet davon. Nachdem er in Troas angekommen ist, hatte er in der Nacht einen Traum. Er sieht einen Mann aus Mazedonien, der ihn ruft, komm herüber und hilf uns. Und Paulus ist klar, das ist durch den Heiligen Geist ein Ruf nach Europa. Er und seine Begleiter machen sich auf, setzen mit dem Schiff über. Anschließend hat Paulus die römische Provinz Mazedonien durchzogen. Das ist etwa das Gebiet des heutigen Nordgriechenlands, Städte Philippi und Thessaloniki. Und er ist dann schließlich in die römische Provinz Achaia gekommen, das heutige Südgriechenland mit den größten Städten Athen und Korinth. Korinth war nun in der Antike im alten Griechenland nach Athen die zweitgrößte Stadt. Und sie ist ausgezeichnet durch eine besondere geografische Lage. Wenn ihr in das Heft hineinschaut zum Bibelprojekt auf der Seite 21, findet ihr eine Karte, da könnt ihr das genau sehen. Korinth am Korinthischen Kanal ist genau zwischen zwei wesentlichen Häfen gelegen. Zwischen dem Hafen Lecheion an der Adria, also Richtung Westen, und zwischen dem Hafen Kenchrea an der Ägäis Richtung Osten. Diese besondere Lage hat dafür gesorgt, dass Korinth einen steilen Aufstieg genommen hat als eine Flotten- und Handelsstadt. Mit einer großen Blüte, mit viel Einfluss in Griechenland. Eine Stadt, die alle möglichen Menschen angezogen hat, die dort gewohnt haben. Hafenstädte in der Antike sind immer ziemlich berüchtigt, was so das moralisch-ethische anbelangt. Aber es war auch eine Stadt, die ein Gewicht mitbrachte und die deshalb auch von griechisch gebildeten oder philosophisch interessierten Menschen als Wohnort, Lebensraum angesehen wurde. Diese Stadt entwickelte sich auch zum Zentrum des griechischen Widerstands gegen die Römer, die Besatzungsmacht. Deshalb wurde dieses alte Korinth im Jahre 146 vor Christus von den Römern zerstört. Und es lag über 100 Jahre lang brach, bis es im Jahre 44 vor Christus als eine römische Kolonie wieder gegründet wurde. Man hat mit der Neugründung in der Stadt Korinth freigelassene Sklaven angesiedelt, Veteranen, mittellose Bürger. Die neu gegründete Stadt entwickelte sich recht schnell zu einem großen sozialen Brennpunkt. Es wird deutlich, wenn man zum Beispiel bei dem griechischen Schriftsteller Krinagoras liest, Zitat, was für Bewohner erhieltst du, Ärmste, anstelle jener der früheren Zeit? Hellas, Griechenland, wie geht es dir schlecht? Wärst du, Korinth, sofort doch unter den Boden gesunken, statt dich an abgeschobene Sklaven verraten zu lassen? Das machte auch einen Bruch in der Wahrnehmung deutlich. Während das alte Korinth ein Anziehungspunkt war, auch für diejenigen, die sich so gebildet fühlten und die philosophisch orientiert waren, entwickelte sich das neue Korinth immer stärker zu einer Stadt mit einer sehr schwierigen Atmosphäre, mit einem sozial konfliktreichen Klientel. Trotzdem wurde es dann 27 vor Christus eine Provinzhauptstadt, der Provinz Achaia, also Sitz eines römischen Statthalters. Das alte oder das neue Korinth, das waren beides Städte, die für ihre Lasterhaftigkeit bekannt waren, also für ihr unethisch-unmoralischen Lebensstil, für ausschweifendes Leben. Im Griechischen hat man sogar ein eigenes Wort geschaffen. Korinthiazestai heißt das und das meint sittenloses Treiben. Ein Verb, das ausdrückt, dass jemand sich sehr sittenlos verhält. Korinthiazestai, also korinthisieren auf Deutsch. In dieser Stadt, wie es damals in größeren Städten üblich war, gab es Tempel, hier den Aphrodite-Tempel mit Kultprostitution, daneben Handel, dann isthmische Spiele, das sind so Sport- und Theaterspiele. Das war alles in der damaligen Zeit so, dass die junge Christenheit eigentlich gesagt hat, nee, das ist nicht unsere Gegend, das ist nicht das, was Gott gefällt. Trotzdem war das ein breites Lebensgefühl in dieser Stadt und die Bevölkerung zur Zeit des Neuen Testaments in dieser Stadt war sehr gemischt. Es herrschte andauernder Zustrom aus dem Osten des Römischen Reiches. Vor Paulus gab es schon Christen in dieser Stadt. Wir hören von Priskilla und Aquila, diesem römischen Ehepaar, das vor Paulus schon in Korinth gewohnt hat. Sie haben Paulus aufgenommen, als er auf seiner zweiten Missionsreise in die Stadt kam. Mit ihnen gemeinsam hat er gearbeitet, seinen Lebensunterhalt verdient, sodass er den Rest seiner Zeit in die Gründung der Gemeinde und den Aufbau eines Gemeindenetzwerkes in der Stadt investieren konnte. Wann ist das alles geschehen? Wenn man historisch die Sachen für sich verstehen will, dann ist es auch wichtig, dass man nicht nur eine Reihenfolge der Geschehnisse hat, sondern dass man sie auch verbinden kann mit bestimmten Jahreszahlen, weil das nochmal einen Blick auf einen größeren Horizont von geschichtlichen Ereignissen gibt. Wenn wir das Leben des Paulus uns anschauen, dann haben wir im Wesentlichen zwei Quellen, die Apostelgeschichte und seine Briefe. Es ist aber nicht ganz einfach, aus diesen beiden Quellen das Leben des Paulus und seine Etappen auf seinen Reisen, die Entstehung der einzelnen Briefe des Paulus genau zu datieren, weil Apostelgeschichte und Briefe mitunter in Detailfragen anders reden, argumentieren, weil sie Zeitpunkte anders setzen, weil Dinge auch in einem anderen Fokus wiedergegeben werden. Generell gilt, wenn ich das Leben des Paulus mir anschauen möchte und eine Übersicht gewinnen will, was wann war, wo er hingereist ist, wann und zu welcher Zeit, dann sind solche Texte besonders interessant wie die Grußlisten des Paulus. Römer 16 ist eine besonders lange oder eben auch die Verse, wo Paulus meist am Ende seiner Briefe von seinen Reiseplänen spricht. Also es sind gerade diese Texte, die wir als Bibelleser normalerweise nicht so spannend finden, weil wir die Leute nicht kennen, weil wir nicht wissen, wo was liegt und das einfach übergehen. Aber für das Leben des Paulus ist das einen Blick wert. Apostelgeschichte und Paulusbriefe. Da gibt es so manche Spannungen. Ich möchte nur ein Beispiel rausgreifen, damit es deutlich wird, was ich damit meine. In Jerusalem fand ja das Apostelkonzil statt. Ein wichtiger Einschnitt in der Urchristenheit, weil auf diesem Treffen der Jerusalemer Apostel mit Paulus und Barnabas geklärt worden ist, dass sowohl die Jerusalemer Apostel als auch Paulus und Barnabas dasselbe Evangelium verkündigen. Auch hier steht im Hintergrund diese Spannung, was ich sagte, die durch diese Gegner des Paulus ausgelöst wurde. Und so finden wir dann auch in der Apostelgeschichte 15 als Begründung für das Apostelkonzil, dass Juden, Christen, die sehr gesetzestreu waren, in einer Gemeinde, in der Paulus das Evangelium gepredigt hat, aufgestanden sind und gesagt haben, das ist gesetzesfreies Evangelium, das gilt es zu kritisieren. Nach Lukas ist Paulus deshalb mit Barnabas nach Jerusalem gezogen, um diese Situation mit den Aposteln in Jerusalem zu klären. Im Galaterbrief schreibt Paulus selbst, dass er aufgrund einer Offenbarung durch den Geist Gottes nach Jerusalem gezogen ist und dort den Aposteln, denen, die vor ihm die Bedeutenden waren, das vorgelegt hat, was er als Evangelium den Menschen verkündigte. Und es endete damit, dass man sich gegenseitig die Hand gab und dass dem Paulus gesagt wurde, du bist in der Spur Jesu unterwegs, wir segnen dich, wir bitten dich nur um eins, gedenke der Armen. Darauf komme ich noch zurück. Also ihr merkt, es gibt an dieser Stelle unterschiedliche Deutungen, unterschiedliche Blickwinkel. Und das macht es interessant und spannend, wenn man sich mit dem Leben des Paulus beschäftigt und auch ein bisschen herausfordernd. Während meines Examens habe ich an einem Spezialthema arbeiten dürfen im Studium. Das liegt schon viele, viele Jahre zurück. Und dieses Thema lautete genau dieses Paulusleben, die Pauluschronologie von seiner ersten bis zur letzten Missionsreise. Das heißt, ich habe all diese Texte für mich gelesen und habe versucht, mir einen Überblick zu verschaffen, wie ist denn diese Zeit gewesen? Was hat Paulus wann erlebt? Was hat er wann getan? Wann hat er welche Briefe geschrieben? Wo war er zu welchem Zeitpunkt? Wenn ich euch im Folgenden etwas davon berichte, dann ist das immer mit dem Vorbehalt versehen, dass das meine Gedanken sind. Es sind nicht Gedanken, die in irgendeiner Weise die Wahrheit respektieren könnten. Wer kann das schon sagen? Aber es sind Gedanken, die mir wichtig geworden sind, die sich mir erschlossen haben oder plausibel gemacht worden. Von daher nutzt sie, wie ihr es möchtet, mit dem Vorbehalt, andere mögen begründet ganz anders denken. Eine Frage muss noch geklärt werden. Ich habe ja davon gesprochen, dass es hilfreich ist, wenn man auch die Geschehnisse mit einem Datum versehen kann, um dann ungefähr sie einordnen zu können. Es gibt für das Leben des Paulus genau zwei Daten, anhand derer man sein Leben fixieren kann auf einem Zeitstrahl. Das eine ist die sogenannte Gallio-Inschrift. Man hat sie bei Ausgrabungen in Korinth gefunden. Dort wurde auf einer Stele eingeritzt, dass Gallio Prokonsul der Provinz Achaia war und seine Amtszeit auf das Jahr 51-52 nach Christus fiel. Das genau ist die Gründungszeit der Gemeinde in Korinth. Apostelgeschichte 18 lesen wir genau dieses. Gallio war der Statthalter, als Paulus dort war. Und das Zweite ist das sogenannte Claudius-Edikt. Kaiser Claudius in Rom, er regierte von 41 bis 54, hat im Frühjahr 49 nach Christus alle Juden aus Rom ausgewiesen. Er hat mit seinem Regierungsantritt im Jahr 41 bereits ein Versammlungsverbot für die Juden bewirkt und sie dann 8 Jahre später generell der Stadt verwiesen, und das betraf Juden und Judenchristen. Der römische Historiker Sueton schreibt, da die Juden auf Anstiftung von Christus, gemeint ist wohl Christus, ständig Unruhen verursachten, vertrieb Claudius sie aus Rom. Ich glaube nicht, dass die Judenchristen hier Aufruhr anzettelten, vielmehr wird das eine Verwechslung sein. Es ist aber belegt, dass es zelotische Aufstandsbemühungen gab, die schon weit zurückreichten und auf die Claudius schon mit seinem Regierungsantritt reagierte, indem er ein Versammlungsverbot erlassen hat. Was für uns wichtig ist, mit diesem Claudius-Edikt im Jahre 49 mussten auch Aquila und Priscilla, dieses Ehepaar, die Stadt Rom verlassen, weil sie Juden waren, die zu Christus gefunden haben. Sie siedelten zunächst nach Korinth über, wo sich ihre Wege dann mit denen von Paulus kreuzten. Und sie sind dann auch, als Paulus wieder abreiste, mit ihm noch bis Ephesus weitergereist und haben dort eine Hausgemeinde gegründet und sind erst nach dem Tod von Claudius im Jahre 54 wieder nach Rom zurückgekehrt. Der nachfolgende Kaiser Nero hatte im Jahre 54 das Claudius-Edikt aufgehoben. Das mag vielleicht zu der Einordnung gelten. Wir wissen also, die Gemeinde in Korinth ist im Jahre 51, 52 gegründet und in den Folgejahren war Paulus längere Zeit in Ephesus. Damit haben wir einen chronologischen Fixpunkt. Ich möchte jetzt noch sozusagen in der zweiten Hälfte meines Vortrags die Beziehung zwischen Paulus und der Gemeinde in Korinth ein wenig näher anschauen. Und das führt uns auch direkt dann in unsere Lektüre des ersten und zweiten Korintherbriefs hinein. Ganz nebenbei, wir haben nur zwei Briefe des Paulus überliefert. Wir wissen aber, dass er mindestens vier Briefe an die Gemeinde geschrieben hat. So hat er im ersten Brief, Kapitel 5, geschrieben: Ich habe euch geschrieben, dass ihr euch von Unzucht fernhalten sollt. Also er hat offensichtlich vor dem ersten Korintherbrief einen nullten Korintherbrief in unserer Zählung dann geschrieben. Und im zweiten Korintherbrief, Kapitel 2, schreibt er: Ich habe euch nämlich aus viel Bedrängnis und Herzensnot geschrieben, unter vielen Tränen. Auch diesen Brief haben wir nicht erhalten. Das ist der sogenannte Tränenbrief, der also zwischen ersten und zweiten Korintherbrief zeitlich anzusiedeln ist. Das nur noch als eine etwas nachgeschobene Ergänzung. Also zurück zur Beziehung zwischen Paulus und der Gemeinde in Korinth. Die wesentlichen Dinge passieren hier während der dritten Missionsreise, als Paulus in Ephesus weilte. Und das umfasst eben die Jahre 53 bis 56. Zu Beginn dieser Zeit in Ephesus hat Paulus von einer Delegation aus Korinth Besuch bekommen. Er erwähnt sie namentlich: Stephanas, Fortunas und Archaikus besuchten ihn. Und sie haben ihm einen Brief überbracht, in dem Paulus über bedenkliche ethische Entwicklungen in der Gemeinde von Korinth informiert wird. Daraufhin schreibt Paulus seinen allerersten Brief an die Korinther, was ich scherzhaft Nulltenbrief nannte, also nicht den ersten, sondern den Brief davor. Und er schreibt: Ich habe euch geschrieben, dass man sich von Unzucht fernhalten soll. In diesem ersten Brief war das vermutlich das Hauptthema. Wir wissen nicht mehr über diesen Brief, aber Paulus nimmt darauf Bezug. Und das ist in sich schon vielleicht verwunderlich, auf der anderen Seite aber auch nicht. Ich habe vorhin skizziert, wie die Menschen in Korinth lebten, was ihr Lebensgefühl war. Und es ist natürlich so, wenn Menschen sich zu Jesus Christus bekehren, dann fängt in ihrem Leben ein Veränderungsprozess an. Das heißt aber nicht, dass alle ihre Lebenseinstellungen mit einem Mal verändert werden. Manchmal ja, manchmal ist es ein Prozess über Jahre. Und so konnte es Tatsache vorkommen, dass in der Gemeinde von Korinth ein Mann mit seiner Stiefmutter sexuellen Umgang hatte, um seinem Vater eins auszuwischen. Das ist für Paulus ein absolutes No-Go. Die Gemeinde hat das offensichtlich toleriert. Und das ist der Punkt, den Paulus dann in seinem allerersten Schreiben an die Gemeinde kritisiert hat. Ich habe euch aber geschrieben, dass man sich von Unzucht fernhalten soll. Das war die ethische Fehlentwicklung, über die Paulus als erstes informiert wurde, kurz nachdem er nach Ephesus gekommen war. Einige Zeit später, es muss das Jahr 54 oder Anfang 55 gewesen sein, hat er durch die Leute der Chloe erfahren, dass in der Gemeinde von Korinth Spaltungsprozesse im Gange sind, dass sich Koalitionen oder Fraktionen bilden. Manche der Geschwister in der Gemeinde haben gesagt: Oh, ich gehöre zu Apollos. Der war vor Paulus in Ephesus. Manche haben gesagt: Ich gehöre zu Paulus. Andere: Ich gehöre zu Kephas, Petrus. Und diejenigen, die sich vermutlich für die besonders frommen hielten, sagten: Ich gehöre zu Christus. Und so gab es verschiedene Gruppierungen in der Gemeinde, die um Einfluss rangen und damit die Einheit der Gemeinde gefährlich bedrohten, weil jede dieser Gruppierungen ihre eigenen Vorbilder hatte und man dann auch offensichtlich, wie es in Konfliktsituationen Gemeinden manchmal der Fall ist, sich gegeneinander ausspielte, einander beargwöhnte, sehr darauf achtete, dass der andere nicht mehr Einfluss hat als man selbst, diese ganze Palette von schwierigen Beziehungen, Konflikten innerhalb einer Gemeinde. Paulus hat das sehr wach wahrgenommen. Es war nicht das erste Mal, dass er so etwas erlebt hat. Und er hat sofort reagiert, indem er Timotheus, seinen Schüler und Begleiter, nach Korinth gesandt hat, über den Landweg Mazedonien. Und Timotheus sollte auf diesem Weg nach Korinth in Mazedonien gleich noch dort die Gemeinden besuchen, vermutlich Philippi und Thessaloniki, und dort die Geschwister ermutigen, bevor er dann in Korinth die Gemeinde zurückrufen sollte in die Einheit in Jesus. Von Timotheus hat Paulus längere Zeit nichts gehört. Also hat er angefangen, diesen ersten Korintherbrief zu schreiben. Und er hat Titus von Ephesus geschickt, dass er den Brief der Gemeinde überbringt. In diesem ersten Korintherbrief äußert Paulus seine Vorstellung, wie er denn zu den Korinthern kommen möchte das nächste Mal. Und er spricht davon, dass er zu Pfingsten im Jahre 55 dorthin kommen will und dann überwintern will, um dort in Korinth die Kollekte für Jerusalem einzusammeln und dann nach Jerusalem weiterzureisen. Paulus' Gedanken sind also, dass er in Kürze aufbrechen will nach Korinth und dort längere Zeit bleiben will, knapp ein Jahr, um dort zu sein, zu predigen, zu lehren, seelsorgerlich zu begleiten, die Gemeinde wieder zurückzubringen, Jesus mit ganzem Herzen nachzufolgen. Dieser Reiseplan sollte sich nicht erfüllen. Und das war dann für die Korinther im Fortgang des Konfliktes auch ein Vorwurf, den sie Paulus gemacht haben. Du, Paulus, sagst immer, dann und dann komme ich euch zu besuchen, aber nie wird es was. Ich habe es ein bisschen überbetont, aber die Intention dürfte schon getroffen sein. Wenn man Vorwürfe macht, dann verallgemeinert und pauschalisiert man gerne und das vertieft die Gräben noch zusätzlich. Mit der Zeit wird klar, dass weder die Mission von Timotheus, er sollte persönlich für Einheit sorgen der Gemeinde, noch der Brief des Paulus, den Titus überbracht hat, zu einem Erfolg geführt haben. Vielmehr sind die Spannungen schärfer geworden, die Vorwürfe lauter, die Diskrepanzen größer. Deshalb hat Paulus sich entschieden, von Ephesus aus, mitten in seiner Missionsarbeit dort, einen ungeplanten Kurzbesuch in Korinth zu machen. Der wird oft als Zwischenbesuch erwähnt. Paulus reist mit dem Schiff direkt nach Korinth. Das war damals eine Reise von 5 Tagen, war also für antike Verhältnisse nicht aufwendig. Und er selber beschreibt ja dann im 2. Korinther 12, Vers 14 im Blick auf den nächsten Besuch, dass er nun zum 3. Mal kommt. Also das erste Mal die Gemeinde gegründet, das 2. Mal dieser Zwischenbesuch und das 3. Mal wird später sein auf seiner 3. Reise. Aber auch dieser Zwischenbesuch endete in einem Desaster. Auch der führte nicht zum Ziel, dass sich Gemeinde und Paulus annäherten und die Gemeinde wieder auf die Spur kam, Jesus in die Mitte zu stellen und im Frieden miteinander und im Einklang mit dem Evangelium, das Evangelium zu verbreiten. Dieses Desaster ereignete sich in der Gestalt, dass ein Bruder aus der Gemeinde in Korinth in einem öffentlichen Kontext Paulus so schwer angegangen hat, dass sowohl Paulus als Person als auch die Gemeinde in Korinth schweren Schaden erlitten hat. Wir wissen nicht genau, was es ist. Paulus deutet das am Anfang des 2. Korintherbriefes nur an. Aber es muss dermaßen starke Auswirkungen gehabt haben, dass Paulus unverrichtete Dinge und sofort Korinth verlassen musste, dass er keine Chance sah, die Gräben, die aufgerissen worden sind, wieder zu verfüllen, dass er das Empfinden hatte, jetzt ist wirklich die Mission, jetzt ist die Gemeinde an einem Punkt, wo es nicht mehr weitergeht. Als er dann diesen 2. Korintherbrief schreibt, Da bittet er, und das ist diese Größe von Paulus und dieses Herz, das mit Jesus verbunden ist, da bittet er die Gemeinde in Korinth, diesen Bruder, der ihm und der Gemeinde in Korinth schweren Schaden zugefügt hat, dass die Gemeinde ihm doch endlich vergeben möge, so wie er ihm schon vergeben hat. Dennoch gab es keine Möglichkeit in dieser Zeit, in diesen Monaten, dass sich Paulus und die Gemeinde wieder annäherten. Der Bruch war zu groß. Und diese Erfahrung war der Anlass für diesen Tränenbrief, den Paulus aus Ephesus geschrieben hat. Ich zitiere das nochmal, 2. Korinther 2, Vers 4. Ich habe nämlich aus viel Bedrängnis und Herzensnot geschrieben, unter vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt werdet, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich in besonderer Weise zu euch habe. Zum zweiten Mal schickt Paulus nun Titus nach Korinth, damit er der Gemeinde dort diesen Tränenbrief überbringt. Aber auch diese Rückkehr von Titus verzögert sich. In dieser Zwischenzeit wird Paulus in Ephesus verhaftet, wegen eines Volksaufstands, den er angezettelt haben soll. Und er erleidet äußerst schwere Haftbedingungen. Er schreibt im ersten Kapitel des zweiten Korintherbriefes, es war so schwer, dass wir am Leben verzweifelten und es für ausgemachte Sache hielten, dass wir nun in die Ewigkeit abberufen werden. Nach einer Zeit lockerten sich die Haftbedingungen. In dieser Zeit hat Paulus Briefe an verschiedene Gemeinden geschrieben, zum Beispiel den Kolosserbrief, den Philemonbrief und den Philipperbrief. Das erkennt man sehr schön, die haben nahezu identische Grußlisten, was ein Indiz dafür ist, dass sie sehr zeitnah geschrieben worden sind. Und auch nachdem er aus der Haft entlassen wurde, fehlte ihm noch immer jegliche Nachricht aus Korinth. Deshalb hat sich Paulus im Jahr 56 selbst auf den Weg gemacht und er ist wieder nach Troas gegangen und er erlebt dort eine erweckliche Situation. Er schreibt von offenen Türen für das Evangelium, von Menschen, die neugierig waren, von Jesus zu hören und das Evangelium bereitwillig aufnahm. Und er selber spürt, dass in seinem Herzen unfrei und gebunden ist. Er ist in großer Sorge um die Gemeinde in Korinth und um Titus. Und er hat keine Freiheit, in Troas zu bleiben und dort das Evangelium weiter zu verkünden, sondern macht sich auf dem Weg weiter durch Mazedonien in Richtung Korinth auf. In Mazedonien nun trifft er auf Titus. Und diesmal hat Titus gute Nachrichten im Gepäck. Er kann von einer Veränderung der Atmosphäre in der Gemeinde sprechen. Davon, dass nun auch wieder Gemeindeglieder erkannt haben, dass Paulus für sie ein geistlicher Vater ist und dass er ihnen das Evangelium gebracht hat, was sie auf Jesus Christus hinweist. 2. Korinther 7, Vers 5. Da beschreibt Paulus diesen atmosphärischen Wandel und er ist getröstet über diese Situation. Dieser ganze erste Teil des zweiten Korintherbriefes, dieser Trostbrief spricht genau von dieser Erfahrung. Und wir können daran erkennen, wie tief Paulus in Unruhe war über diese Gemeindesituation und wie groß auf der anderen Seite er Gottes Handeln erlebte in diesem Trost, den er erleben konnte. Und nun in Mazedonien beginnt er also im Vorgriff auf sein baldiges Kommen nach Korinth, den zweiten Korintherbrief zu schreiben. Und in diesen ersten Kapiteln, am Anfang sagte ich Kapitel 1 bis 7, in diesem versöhnlichen Ton, da versucht er nochmal die verfahrene Situation deeskalierend zu erklären. Er hat noch einmal den Vorwurf zurückgeworfen, dass er seine Reisepläne willkürlich geändert hat. Er hat noch einmal versucht, den Korinthern zu erklären, dass sein Dienst der Versöhnung und sein persönliches Umkämpftsein zu dem Dienst zugehört und nicht eine Aussage gegen seine apostolische Autorität ist. Und er hat den Korinthern dabei einen Blick in sein Herz gewährt. Ich freue mich nun, dass ich mich in allem auf euch verlassen kann. 2. Korinther 7. Vers 16. Für Paulus war das sozusagen das geistliche Signal, dass er nun auch in der Gemeinde in Korinth, wie in seinen anderen Gemeinden, die Kollekte für die Urgemeinde in Jerusalem sammeln konnte. Paulus hat es nicht für möglich gehalten, in der Konfliktsituation das zu tun, sondern es war notwendig, eine Annäherung zur Gemeinde wieder zu erleben, weil diese Kollekte das Herzensanliegen von Paulus war. Bevor er also diesen zweiten Korintherbrief letztlich abgeschlossen hat, hat Paulus in Kapiteln 8 und 9 noch diese Sehnsucht ausgedrückt, diesen Wunsch und diese Hoffnung, dass die Korinther mit einem freien Herzen sich an dieser Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem beteiligen mögen. Und er hat schon mal Titus vorgeschickt, damit er diese Sammlung vorbereiten möge. Titus nennt er im 8. Kapitel, Vers 23 sogar, den Beauftragten der Gemeinden für die Kollekte. Darum noch ein paar Sätze zu dieser Kollekte. Warum war das Paulus so wichtig? Wir wissen, dass die Urgemeinde in Jerusalem mit ihrer Gründung in einer einzigartigen Weise zusammengelebt hat. In Apostelgeschichte 4 heißt es, sie waren ein Herz und eine Seele. Und niemand hatte etwas für sich, weil sie alles miteinander teilten. Sie lebten in einer Gütergemeinschaft. Das heißt, wer etwas hatte, der gab das Geld der Gemeinde zur Verfügung, die die Mittellosen in ihren Reihen damit versorgte. In diesem Kontext finden wir Apostelgeschichte 5 auch dieses harte Gericht über Ananias und Sapphira. Die haben den Aposteln gesagt, ja, wir geben alles, was wir haben, der Gemeinde, damit sie anderen dient. Wir opfern es für Gott. Aber sie hatten den Großteil ihres Vermögens zurückbehalten. Und dieses drastische Ausscheiden aus dem Leben dieser beiden Menschen ist nicht die Folge, dass sie sich nicht beteiligt hätten, sondern weil sie, so drückt es Petrus aus, den Heiligen Geist betrogen haben. Sie hätten ihr Geld behalten können. Sie haben aber so getan, als geben sie wie alle anderen alles, aber haben viel beiseite geschafft. Heuchelei, das wird in der Bibel oft als eine ganz schwere Sünde verstanden, weil Heuchelei Gott das überhaupt nicht mag, ein verstelltes Herz, was nach außen etwas anders darstellt. Gütergemeinschaft in Jerusalem. Dieses Modell hat nicht sehr lange gut funktioniert, weil irgendwann es so war, wie in vielen Gemeinden, die neu gegründet wurden, Menschen kamen zum Glauben, die oft mittellos waren. Und damit waren die Rücklagen der Gemeinde auch aufgebraucht. Das heißt, die Gemeinde Jerusalem drohte zu verarmen. Bei dem Apostelkonzil, was ich schon erwähnt habe, hat man also die Missionsfelder zwischen den Jerusalemer Aposteln und Paulus aufgeteilt. Die Apostel in Jerusalem haben die gesetzesfreie Heidenmission akzeptiert, aber sie haben Paulus gebeten, für die Armen zu sorgen. So steht es in Galater 2, Vers 10. Und die Armen ist in dem Fall eine Chiffre für die Jerusalemer Urgemeinde. Darin sollte der Punkt bestehen, an dem Judenchristen und Heidenchristen bei ihrer Unterschiedlichkeit eins sind, dass sie füreinander eintreten. Paulus schreibt im Römer Kapitel 15, wenn wir als die, die aus den Heiden sind, an den geistlichen Gütern Israels Anteil bekommen haben, warum sollten wir dann nicht ihnen an unseren irdischen Gütern Anteil geben? Für Paulus war diese Kollekte so enorm wichtig, weil sie nichts mehr und nichts weniger bedeutete als die Einheit des Leibes Christi. Epheser 2 schreibt er, dass Christus durch sein Opfer am Kreuz aus den beiden, die verfeindet waren, Juden und Heiden, eins gemacht hat. Und beides bildet sich ab zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Deshalb hat er gegen ausdrücklichen prophetischen Rat seine Reise nach Jerusalem unternommen, weil es ihm wichtiger war, die Kollekte zu übergeben aus seinen Gemeinden, als sein Leben zu retten. An dieser Kollekte entschied sich also letztlich Erfolg oder Misserfolg des Lebens, der Berufung von Paulus und damit auch die Einheit des Leibes Christi. Darum war sie ihm so wichtig. Und wenn wir das in Kapitel 8 und 9 des 2. Korintherbriefes lesen werden, dann ist es gut, das im Hinterkopf zu halten. Es geht um mehr als eine Geldsammlung. Es geht um gelebte Einheit. Paulus plante, mit diesem Aufruf, dieser Ermutigung zu dieser Kollekte, diesen Brief zu beenden. Aber eine gewisse Zeit nach der Abreise des Titus verschlechterte sich die Beziehung zu Paulus von Seiten der korinthischen Gemeinde wieder. Es scheint so, als hätten diese Antipaulaner, die Gegner des Paulus, die Überapostel, wieder an Boden und an Einfluss gewonnen. Und die Atmosphäre kippte wieder. So fragil war das Ganze. Es war möglich, dass Paulus relativ schnell auf diesem Landweg Informationen und Nachrichten aus Korinth hören konnte. Und so hört er nicht auf, mit dem 9. Kapitel diesen Brief zu schreiben, sondern er fügt noch die Kapitel 10 bis 13 an. Und nun wird er in seiner Ausdrucksweise, in seiner Schreibweise klar und glasklar. Er deckt schonungslos auf, was überwunden schien. Dabei richtet er sich nicht gegen die Gemeinde in Korinth, sondern gegen diejenigen, die diese Gemeinde in ihrem Weg wieder gefährden, gegen die Antipaulaner. Und er spricht davon, dass er sich nun rüstet zu seinem dritten Besuch. Und er werde wie bei seinem zweiten Besuch, bei dem Zwischenbesuch, nicht seine Gegner schonen. Dennoch, so schließt er diesen Brief, hat er Hoffnung. Prüft euch, wir beten aber zu Gott, dass ihr nichts Böses tun mögt. Wir freuen uns, wenn wir schwach sind, ihr aber stark seid. Deswegen schreibe ich euch, damit ich anwesend nicht Strenge anwenden muss. Freut euch, Brüder, und lasst euch zurechtbringen. Paulus ist dann nach Korinth weitergezogen und er ist über 3 Monate, über den Winter 56, 57 in Korinth geblieben. Das lesen wir so in Apostelgeschichte 20, Vers 3. Diese Zeit war eine Zeit der Wiederherstellung und Heilung für Gemeinde und für Paulus und für ihre Beziehung miteinander. Die Beziehung wurde geklärt. Die Gemeinde in Korinth beteiligte sich bereitwillig an der Kollekte und Paulus konnte diesen Dienst abschließen und konnte Korinth verlassen in dem Bewusstsein, dass die Gemeinde in Korinth wieder geistlich auf einem guten Weg ist, nach 3 bis 4 wirklich sehr herausfordernden Jahren mit einer turbulenten Geschichte und einer immens angefochtenen Beziehung zwischen Paulus und der Gemeinde. Das mag vielleicht einmal reichen, um einen Einblick in die Situation zu geben. Ich wünsche euch viel Freude beim Lesen dieser beiden Briefe und ich wünsche euch, dass ihr in dem Beschäftigen mit dem Wort Gottes erlebt, wie er selbst zu euren Herzen redet und euch ermutigt und stärkt und Dinge ans Licht bringt, die euch entlasten und befähigen. Vielen Dank und Gottes Segen.